Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Mein Name ist Erik Hübner und ich möchte euch einfach mit, wie der Name sagt, Lust auf Vegan, etwas Lust auf Vegan machen. Aber da kann ich jetzt schon gleich mal ausholen. Bei mir ist es so, es geht, die Diskussion, die ich mit ein paar Leuten in letzter Zeit immer wieder hatte, ist so das Thema Tierethik und so weiter. Ich habe da auch schon in so einer kurzen Promo was zugesagt. Das möchte ich jetzt aber auch nochmal sagen. Es ist, wisst ihr, das ist bei mir so. Ich ernähre mich jetzt schon mittlerweile fast 5 Jahre vegan. Und vor meiner veganen Zeit war ich wirklich, also ich will jetzt nicht sagen der Anti-Veganer, aber ich hatte mit vegan oder pflanzlicher Ernährung echt überhaupt gar nichts am Hut. Ich weiß von mir selber, wie man sich ändern kann, wenn man denn möchte. Und weiß natürlich auch jetzt nach einer gewissen langen Zeit, wie toll das ist, welche Vorteile das hat, welche gesundheitlichen Vorteile das hat, welche ökologischen Vorteile das hat. Und ich rede relativ wenig oder auch poste relativ wenig über Tierethik, weil das für mich natürlich Grundvoraussetzung ist. Also natürlich möchte ich, dass für meinen Konsum am besten gar keine Tiere leiden. Das ist in manchen Bereichen schwierig. Also jetzt gerade was Ökostrom angeht mit Windrädern. Da sterben auch Vögel und fliegen in die Windräder. Das heißt, ich muss einfach gucken, welche Alternativen habe ich. Aber bei mir ist es so, ich habe da mein Gebiet einfach viel erweitert. Also zum Beispiel hatte ich jetzt auf der Xontmesse ein ganz tolles Gespräch mit dem lieben Matthias Zement, wo wir uns einfach mal nur über Wasser, Trinkwasser und dann vor allem auch über Plastikflaschen und so weiter unterhalten haben. Ich habe hier meinen Konsum rigoros geändert. Ich habe jetzt so einen Quellwassersprudler von Vortex, den Vortex Spring, könnt ihr ja gerne mal googeln oder vortexpower.ch und kauf also gar kein Wasser mehr, also weder in Plastik noch in Flaschen, weil ich auch gelernt habe, auch gerade das Thema Flaschenwasser, Pfandflaschen und so weiter ist auch jetzt nicht so geil, wie man es immer denkt. Also es ist auf jeden Fall besser als Plastikflaschen. Plastikflaschen gibt's gar nicht mehr mittlerweile. Habe ich mir, weil ich weiß von mir, dass ich so ein bisschen Nickelallergie habe, habe ich mir BPA-freie Plastik-Mehrwegflaschen gekauft. Es gibt auch tolle Metallflaschen zum Beispiel. Wer da mit, wie gesagt, mit Nickel oder so kein Problem hat. Und es gibt Wasser auch beim Mitnehmen. Also wenn ich sonst Auto gefahren bin, nix mehr auch an der Tankstelle. Wasser wird zum Beispiel mitgenommen, so ein Beispiel. Wie gesagt, beim Strom ist es so, ich kann mich entscheiden, ob ich bei einem Anbieter bin mit konventionellen fossilen und Atomenergie oder ich bin jetzt bei Lichtblick bei einem reinen 100% Ökostromanbieter. Wenn es jetzt einen Stromanbieter gibt, der mir garantiert, dass sein Strom vegan ist, dann würde ich auch wechseln, aber den gibt's einfach nicht. Und so ist es bei mir, dass ich mir auch sehr viele Gedanken mache, gerade mit dieser Flüchtlingsgeschichte, die ja bei uns in den Medien nach wie vor immer noch omnipräsent ist, dass ich mir sage, okay, welche Auswirkungen, ne, also Schmetterlingsprinzip, welche Auswirkungen hat denn hier mein Konsum eigentlich so auf die Welt? Und habe so geguckt, wen gibt's hier in meiner Umgebung, vielleicht sogar jemand aus Mainz oder so, der sich damit auskennt. Und es gibt hier in Mainz, der ist also sehr bekannt, auch über die Grenzen von Mainz hinaus, gibt's den Professor Dr. Gerhard Trabert. Könnt ihr euch gerne mal angucken, www.armut-gesundheit.de, das ist seine Seite, seine Institution, was er macht. Der versorgt in erster Linie Obdachlose hier in der Stadt vor Ort. Und ist irgendwann auch dazu gegangen, dass er, okay, also den Leuten jetzt hier, die versorge ich. Der hilft sehr viel, ist sehr engagiert und ist auch in allen Ländern, also auf allen, das neue Buch von ihm heißt irgendwie Unterwegs auf 5 Kontinenten, ist wirklich in der ganzen Welt unterwegs, in Krisengebieten, in Flüchtlingsgebieten, in Armutsgebieten. Er ist auf dem Mittelmeer unterwegs und macht Erstversorgung bei Leuten, die vom Boot geholt werden. Ich war vor ein paar Monaten auf einem Vortrag von ihm und habe da seinen Vortrag gelauscht und habe auch seine Bilder gesehen. Und die Bilder, die er macht, wo man natürlich weiß, die hat er gesehen, die hat er gemacht, die berühren einen natürlich nochmal viel mehr wie diese Bilder, die wir so anonym in Anführungszeichen in den Nachrichten sehen. Und habe mich dann bemüht und habe auch das Glück in Kooperation mit Interviewradio, in der ich ja stehe, über DAB Plus könnt ihr das empfangen, haben wir tatsächlich einen Termin gefunden, einen Abend gefunden und ich habe ihn einfach mal gefragt, ob er denn Lust hätte, auch mal ein bisschen differenzierter über das Thema Konsum und Flüchtling und so weiter zu reden in meinem Podcast und habe mich extrem gefreut, dass er da sofort Ja gesagt hat und hat sich auch wirklich ganz viel Zeit genommen. Und dieses Gespräch hört ihr heute. Wir machen das heute auch ausnahmsweise mal so, dass wir nicht anteasern, sondern ihr könnt jetzt das ganze Gespräch hören, weil das auch so ein bisschen, ja, jetzt vielleicht auch zu der Stimmung um Weihnachten oder so passt, wo die Folge, also die Folge können das ganze Jahr natürlich hören, aber jetzt die Leute, die die Folge zuerst hören, werden die jetzt wahrscheinlich so in der Adventszeit hören. Das macht ein bisschen nachdenklich und vor allem, es ist ein Mann, der wirklich Ahnung hat, der die Welt wirklich gesehen hat, der wirklich erzählen kann, wie es dem südafrikanischen Bauer geht, der sein Land enteignet bekommen hat für Soja, der wirklich erzählen kann, wie die Leute in Südafrika leiden unter der 5., 6. Dürreperiode in Folge, weil sich unser Klima verändert, der davon erzählen kann, warum Leute flüchten, die eben aufgrund von unserem Raubbau, sei es jetzt Diamanten oder der erzählt auch in seinem Buch von Leuten, die Leder gerben für unsere billigen Klamotten und der eben auch darüber spricht, über soziale Gerechtigkeit eben global, dass wir mit unserem Konsum einfach und wir, ich sag wir alle, ich sag jetzt, nehmen uns Veganer oder so nicht aus, dass wir mit unserem Konsum in Europa und Amerika da wirklich die Leute und die Länder da unten ausrauben und uns dann eben wundern dürfen, dass wenn die Leute flüchten, dass die irgendwann zu uns kommen. Und darüber spreche ich mit ihm. Ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen nachdenklich, weil ich natürlich dieses Gespräch auch noch im Kopf habe. Hört es euch einfach an. Ja, gerne Kommentare oder wie auch immer. Ich kann euch empfehlen, auch sein Buch zu kaufen. Das heißt Gratwanderung unterwegs auf 5 Kontinenten. Ansonsten, wie gesagt, seine Adresse www.armut-gesundheit.de sagen wir auch gleich nochmal in dem Gespräch. Hört es euch an. Wenn ihr ihn vielleicht mal irgendwo live sehen könnt, geht mal hin. Selten haben uns, und ich spreche jetzt mal von uns, weil ich von dem Interviewradio-Moderator einfach mal mitsprechen darf in dem Fall. Also wirklich selten hat uns ein Gast wirklich so nachhaltig beeindruckt wie er. Ja, ansonsten vielen Dank. Ich habe in letzter Zeit sehr viele tolle 5-Sterne-Bewertungen bekommen bei iTunes. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ganz vielen Dank. Auch, dass so viele im 5-stelligen Bereich mittlerweile zuhören. Dafür auch mal ganz vielen Dank. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Lust auf Vegan in Facebook, schreibt mir. Und heute habe ich sogar noch als kleines Weihnachtsgeschenk einen coolen Buchtipp für euch.
Der Lust auf Vegan Buchtipp.
Also ich habe ein Buch gefunden, das hat mich wirklich mal richtig geflecht. Das fand ich extrem cool. Stärker als Fleisch, wie ein Feuerwehrmann aus Texas, also dem Steak State überhaupt in Amerika, wie ein Feuerwehrmann aus Texas den Fleischhunger mit einer pflanzenstarken Ernährung löschte. Also so ein bisschen, also ist eingedeutscht, das gibt's jetzt von Unimedica auch, also komplett auf Deutsch. Aber man sieht schon, das Cover ist so ein bisschen amerikanisch, so mit Feuer und Burger. Aber das ist wirklich ein extrem geiles Buch. Und zwar, das ist so halb-halb. Also das sind extrem viele brutal gute Rezepte drin. Alles so ein bisschen, ne, harte Feuerwehrmänner, gerade in Amerika, die haben ja so diesen Helden- und Superhero-Status. Also da sind Fajitas und Tortillas und Chili und aber auch Bruschetta-Sandwiches und wirklich so ich sag mal, Männeressen drin, ja. Burger und Pasta, Torte und so, also wirklich super geile Rezepte drin, die auch einfach sind. Ja, hier die 831 Burritos, ist auch ein bisschen Sushi und so drin. Also sind wirklich extrem coole Rezepte drin. Aber was ich sogar fast noch besser finde, der hat sich mit einem Arzt zusammengetan und irgendwie auch, da sind Rezepte drin, die den gleichen Nachnamen wie haben. Also ich glaube, die ganze Familie hat da mitgeschrieben. Der erste Teil, da geht's um ja die Vorteile der pflanzlichen Ernährung. Das hat man auch schon viel gesehen, aber das ist extrem gut gemacht. Das ist so in Stichpunkten gemacht. Also es sind so, ich sag mal, in 35 Kapiteln sind einfach Sachen, also auch so Schluss mit idiotischen Diäten ist ja zum Beispiel eine Überschrift. Oder er schreibt dann wieder als Feuerwehrmann, Pflanzen verbessern ihr Liebesleben, Männer. Da geht es auch um Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ja, Schokolade, klar, Pflanzen sind umweltfreundlich. Er macht mittlerweile auch Sport, ist erfolgreicher Triathlet und hat da sein Leben irgendwie komplett umgekrempelt. Was mir, wie gesagt, an dem Buch gefällt, also es ist auch ein brutaler Wälzer. Wie gesagt, da sind extrem coole Rezepte drin, die mich seit langem wieder mal echt begeistert haben. Dieser vordere Teil mit der ganzen Übersicht ist wirklich toll geschrieben. Das heißt, es ist auch ein ideales Geschenk für Leute, die noch nicht vegan sind, weil es toll erklärt ist, weil tolle Rezepte drin sind. Es ist ein cooles Buch, auch schon für Veganer, weil geile Rezepte drin sind. Ich lese euch nochmal so ein bisschen diesen Pressetext vor. Fleisch macht stark. Stimmt das überhaupt? Rip Eselstein meint nein. Er ist erfolgreicher Triathlet, ehemaliger Feuerwehrmann und Sohn des bekannten Herzforschers Dr. Caldwell B. Eselstein. In seinem neuen Buch Stärker als Fleisch entzaubert er Ernährungsmythen und macht überzeugend deutlich, warum eine pflanzenbasierte Ernährung in jeder Hinsicht die beste Wahl für den Menschen ist, auch für Sportler. Finde ich im Übrigen auch cool. Das spricht so ein bisschen alle an. Unimedica Verlag, Stärker als Fleisch. Ich mache den Link nochmal hier in den Post mit ISBN-Nummer. Kann ich euch wirklich empfehlen. Finde ich extrem cool. Und das hat so, ja, als neues Buch hat so ein bisschen in meine, ja, Alltime Top 10 veganer Bücher geschafft. Hebt sich extrem positiv ab. Ja, ich habe heute das große Glück, in meinem ja kleinen bescheidenen Podcast mal wirklich einen, ja traurigerweise muss man sagen, echten Fachmann da zu haben für ein Thema, was es eigentlich gar nicht geben müsste. Und zwar hier aus Mainz. Ich muss zugeben, ich bin auch ein Mainzer Bub wie Sie. Da kommt so ein bisschen Lokalpatriotismus jetzt raus. Also ich bin ein bisschen stolz, dass es Sie gibt und dass Sie Mainzer sind. Aber es geht natürlich um die Sache, nicht um die Belanglosigkeit, wo jemand herkommt. Professor Dr. Gerhard Rabert, Sie sind in erster Linie Arzt. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Arzt, ich habe gerade Ihr neues Buch vor mir liegen, Arzt im Einsatz auf 5 Kontinenten. Aber Sie haben sich viel mehr auf die Fahne geschrieben. Und wir reden heute mal so ein bisschen über soziale Gerechtigkeit, über Konsumausgleich und was vor allem auch unser Konsum zum einen für das Land, also für lokal bedeutet und auch global bedeutet. Wir haben eben bei der Einführung schon gesprochen, Sie behandeln Obdachlose, wobei Obdachlose nicht nur Obdachlose sind, sondern generell Menschen, die in Armut leben,
ja.
Als Arzt mit einem Arztmobil. Das ist, ich meine, hier in Mainz ist es relativ bekannt. Aber Sie reden ja auch viel mit den Leuten und kommen in Kontakt mit den Leuten und es geht um das Thema Gesundheit. Und eben im Vorgespräch haben Sie mir schon gesagt, eine alleinerziehende Mutter mit einem Hartz-IV-Regelsatz hat 2,98 Euro
für sich
und ihr Kind.
Nicht für sich und ihr Kind. Nur für ihr Kind. Ja,
okay.
Das Kind so bis zum sechsten Lebensjahr. Ja. Also dann ist der Betrag ein bisschen höher ab dem sechsten Lebensjahr. Aber ich finde, das wird dann so deutlich und transparent, dass man für das Kind nur 2,98 € pro Tag für Frühstück, Mittagessen und Abendessen zur Verfügung hat.
Ich wollte gerade sagen, nicht pro Mahlzeit, sondern pro Tag.
Ja, pro Tag.
Das heißt, für ein Kind von 0 bis 6 Jahren.
Genau, ja. Und ich glaube, da wird deutlich, dass man von so einem Betrag sich nicht gesund ernähren kann. Ja, das ist bestätigt auch das Deutsche Institut für Ernährungswissenschaften, sagt, der Hartz-IV-Satz, also die sozialen Transferleistungen, sind einfach viel zu gering, was das Budget für Ernährung angeht, um sich gesund ernähren zu können.
Das ist richtig. Und jetzt haben Sie eben schon gesagt, es gibt tatsächlich sowas wie Streetworker oder Coaches, die in diesen Einrichtungen, wo Obdachlose sind oder wo generell so Menschen sind, die Menschen beraten, in dem, wo was...
Also wir haben einfach einmal die Sozialarbeiter, die...
Oder Sie haben die Situation zumindest erlebt.
Richtig. Als hier in Mainz, die Mainzer kennen ja noch die Zwerschallee. Ja. Dort war lange Zeit eine Obdachlosensiedlung. Jetzt sind sehr viele geflüchtete Menschen dort. Wir hatten dort als Verein Armut und Gesundheit in Deutschland ein Projekt für die Menschen, die dort gelebt haben. Die haben alle sehr wenig Geld zur Verfügung. Die meisten waren eben Empfänger von Hartz IV, von Arbeitslosengeld II. Und da haben wir auch uns Gedanken gemacht, das Thema Bildung, Ernährung, Wissen und haben versucht, ja, was ist gesundes Essen, aber wegzukommen von irgendwelchen teuren Bioprodukten, das hätte sich niemand leisten können. Und dann hatten wir eine Ernährungsberaterin, die mit den Menschen überlegt hat, was ist in den Supermärkten, ja, billig, bei Aldi, bei Lidl, die in der Nähe dieser Siedlung waren. Weil man muss natürlich lebensweltorientiert sein, genau, ja. Also die Menschen, es hilft mir nichts, wenn ich vermittle, dass das und das unheimlich gesund ist und ich kann es mir finanziell überhaupt nicht leisten.
Ja. Beziehungsweise, das ist auch ein gutes Stichwort, also wenn ich jetzt jemand, der, ich sag mal, ohne Auto, ohne Mobilität in der Zwerschallee stationiert ist, wenn ich dem sage, dass es in Wörstadt einen spitzen Natur-Biobauer gibt, das bringt dem halt dann auch relativ wenig. Ja.
Genau, also die Menschen haben zum Teil es so gemacht, sie haben sich verschiedene Familien, 4 Familien, haben sich ein Taxi geleistet, um mit dem Taxi dann irgendwo hinfahren zu können, wo es gute und gesunde Nahrungsmittel gab und dann wieder zurück. Es hat sich immer noch gerechnet, ja, diesen Weg mit dem Taxi. Aber Sie haben recht, die Mobilität ist auch wieder ein finanzielles Problem. Wir fordern ja auch schon, also hier in Mainz, ein Sozialticket, das immer noch nicht eingeführt ist. Das ist einfach auch zu viel. Ja, das ist auch etwas, was die Möglichkeiten stark beschränkt.
Das ist richtig. Und die Frage ist natürlich auch, letztendlich hat ja dann auch die Bildung der Leute wenig damit zu tun. Also jetzt stelle ich mir vor, jetzt ist ja unter den Leuten vielleicht auch irgendwelche gestrandete Leute, die früher mal irgendwelche Jobs hatten, wie auch immer, die jetzt einfach, ich sag mal, auf der Straße gelandet sind. Das heißt, selbst wenn jemand das Bildungsniveau, nenne ich es jetzt mal, ich will das jetzt nicht so von oben herab sagen, hat, um sich theoretisch richtig zu ernähren, hat er trotzdem das Geld nicht.
Genau. Also Sie haben vollkommen recht. Es kommt auf zwei Sachen drauf an. Natürlich kommt es auf die Bildung drauf an. Ja, ich muss Wissen einfach besitzen. Das andere ist, kann ich das Wissen, das ich habe, umsetzen? Das ist interessant. Es gibt einen indischen Wirtschafts-Nobelpreisträger, der heißt Amartya Sen. Und der hat den Begriff der Capabilities eingeführt. Was heißt das? Das heißt, es geht um Verwirklichungschancen. Es ist wichtig in einer Gesellschaft, wenn ich gebildet bin, dass ich das, was ich weiß, auch realisieren kann.
Genau.
Das ist genau dieses Thema. Es hilft eben nichts. Es wird immer so neoliberal gesagt, ja, das ist, sind nur ungebildete Leute. Das ist Quatsch. Ja, also natürlich muss ich lebensweltorientiert auch Menschen weiterbilden, wobei Menschen am Rande unserer Gesellschaft auch in unserem Bildungssystem Nachteile haben.
Ja.
Aber ich muss dann auch schauen, dass sie das, was sie wissen, eben auch realisieren können. Und das ist bei uns abhängig vom Einkommen, vom Geld. Ganz klar.
Also zumal ich kann es jetzt auch mal von der, ich nenne es jetzt einfach mal von der anderen Seite sagen, also Leute mit hohem Einkommen bedeuten nicht automatisch hoher Bildungsstandard. Also
das stimmt auch.
Was Ernährung angeht. Also wenn man einfach mal sieht, die Leute, die im Supermarkt einkaufen und wirklich Geld haben, die müssten ja theoretisch alle gesunde Produkte kaufen.
Ja.
Aber also, ne, das kann man, dafür brauchen wir auch keine Studie, sondern das kann man sich, wenn man eine Stunde im Supermarkt an der Kasse steht, ist einem das schon klar. Wobei, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich wohne in Wackernheim und wir haben ja den Laienhof,
dieser
Flüchtlingsauffangstation.
Ja.
Und davon, also deswegen, da bin ich auch so ein bisschen an diesem Thema ran. Wir haben einfach oben, also der einzigste Supermarkt in der Nähe ist der, ist Netto, das ist ein Discounter.
Ja.
Und der ist in Fußweite erreichbar.
Ja.
Der ist also, wenn man dann das Stück bis Wackernheim, wobei das ist ein ganz schönes Stück. Und die Leute von dort, die einkaufen, die kaufen gesünder ein als ich. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Und ich achte schon wirklich drauf. Aber die kaufen echte Grundnahrungsmittel. Also die kaufen Mehl, die kaufen Nudeln, die kaufen Zucker. Ja. Und machen sich dann da ihre Sachen und ich fahre da auch öfter hin, weil ich meine ganzen Sachen dorthin bringe, die ich nur mal brauche oder auch gerne mal helfe. Und die haben dann vielleicht nur so einen kleinen Gaskocher oder whatever, aber die haben eigentlich nichts und ernähren sich in Anführungszeichen mit dem bisschen, was sie haben. Also deswegen kann es ja nicht an der Bildung oder am Wissen hängen.
Ja,
also nicht nur so.
Ja, nicht nur. Also da ist es natürlich ein Vorteil, dass die Menschen natürlich in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen sind und noch ursprünglicher mit Ernährung, mit Nahrung verbunden sind und dann eben auch noch alle gut kochen können und aus wenig auch, glaube ich, mehr machen können als wir. Das haben wir verloren.
Genau.
Ja, wir kaufen dann mehr Fertigprodukte, die überhaupt nicht gesund sind. Ja, das, also da kann man, das ist ein interessanter Aspekt, da könnte man gerade auch von vielen geflüchteten Menschen wieder was lernen.
Also da wollte ich jetzt drauf hinaus, es gibt da nämlich in Ingelheim gibt es so einen Verein, die einmal im Monat kochen mit Flüchtlingen.
Also
da ist ja die eigentlich die Unterkunft, die in im Laienhof ist. Und jetzt kommen nicht alle aus Mainz, die mir zuhören. Die gehört ja nach Ingelheim, sage ich mal. Und die kochen einmal im Monat mit Flüchtlingen. Ich mag ja eigentlich dieses Wort nicht, aber da kommen wir
ja. Ja, man sagt auch eher geflüchtete Menschen.
Genau,
ja, das ist.
Und also zum einen habe ich selten so gut gegessen mit so wenig.
Ja.
Und da sind dann auch wirklich Leute aus Pakistan, aus Syrien, also aus allem, was eben da ist, aus Afrika. Es gab auch so ein Integrationsfest in Ingelheim, da haben die ganzen Leute einen Essensstand gemacht. Das habe ich mir auch gedacht. Also im Prinzip muss ich da alle 4 Wochen hingehen, dann lerne ich im Prinzip richtig kochen. ursprünglich, wie auch immer, also ja. Essen, Nahrung, auch die Wertschätzung der Sachen ja. ist eine ganz andere.
Und das ist halt ja häufig auch, weil Fleisch in diesen Ländern teuer ist, ja, ist es meistens auch fleischlos und dennoch sehr schmackhaft
also
und sehr
das, gut. Das, ja. Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Also die, ich würde sagen, ich sag mal 80% der Sachen sind in Anführungszeichen vegetarisch, wobei ja. vegetarisch da Käse kennen, also außer unserer Kultur, die kennen ja sowas wie Käse gar nicht. Also was da manchmal drin ist, ist dann so ein bisschen Milch, Ziegenmilch, whatever, ein bisschen Butter. Aber die Sachen sind per se tatsächlich, ich nenne sie mal im Prinzip vegan, auch dieses Wort mag ich nicht, aber sehr ursprünglich. Jetzt sind sie natürlich auch nicht nur in Mainz unterwegs, sondern weltweit unterwegs. Und da ist nämlich gerade jetzt dieses Thema Fleisch und teuer ein gutes Stichwort. Ich habe sie mal bei einem Vortragsabend gesehen, da haben sie das auch angesprochen. Ich habe es ihnen auch eben im Vorgespräch schon erzählt. Traurigerweise muss man sagen, sie saßen da mit Politik. Wir wollen jetzt auf die Politik primär schimpfen. Ich will nur die Situation beschreiben, dass sie saßen da mit Politikern auch von den Grünen, wobei auch das letztendlich wurscht ist, und waren an dem Abend der Einzige, der bei diesem Thema Flüchtling, Migration, das Thema Konsum angesprochen hat. Das heißt, letztendlich ist es so, und dazu gehören wir alle, also ich sag jetzt mal auch für meine Hörer, auch wir Veganer, dass unser Konsum, den wir hier betreiben, wir münzen das jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr auf das Thema Nahrung, Auswirkungen eben auf andere Länder hat. Und ich meine, Sie erleben das, Sie haben Bilder an dem Abend gezeigt von den Flüchtlingsbooten im Mittelmeer. Also wenn man so nah dran kommt, wie ist da, naja, ich sag mal, wie sind da Ihre Erlebnisse oder Ihre Einschätzung zu dem Thema? Das ist jetzt sehr pauschal gefragt.
Ja. Also der Konsumgedanke, auch der ökologische Gedanke ist unheimlich spannend. Also was die Fluchtursachen angeht, haben wir im Prinzip drei große Bereiche. Das einmal ist Bürgerkrieg oder Kriegsregionen, dann extreme Armutsregionen, aber immer mehr ökologische Krisenregionen. Ja, wir wissen ja, dass auch in Afrika Teile gemietet, also Land wird gemietet, gerade auch von China, riesengroß, auch von Indien wird Weizen und Reis angebaut, das wird alles exportiert, also in diese Länder gebracht, aber bleiben wir nicht bei Indien und China, sondern bleiben wir bei uns.
Wir sind jetzt noch so fair und reden mal bei uns auch von Europa.
Ja, genau. Bleiben wir bei Europa. Ja. Also einmal ist es mir immer wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass unser Konsumverhalten seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, also wir haben die Rohstoffe gerade auch Afrikas ausgebeutet, und durch diese billigen Rohstoffe ist unser Reichtum in Europa auch entstanden. Unser Reichtum ist eng verflochten mit der Armut in diesen Ländern. Das muss uns bewusst sein. Und dann ist es natürlich Fairtrade-Artikel. Es ist wichtig, dass die Menschen, die sich das finanziell leisten können, dass wir alle bewusster schauen, was wir einkaufen, und um eben gerade auch die Infrastruktur, die Wirtschaft in solchen Ländern. Ja, das ist ja das Ziel, dass in Ländern in Afrika oder Südamerika oder wo auch immer, dass dort die Rohstoffe geerntet, verarbeitet und als fertige Produkte dann exportiert werden, ja. Und dass der Profit dann eben auch in diese Länder zurückfließt, dass wir dort die Lebenssituation nachhaltig verbessern. Das muss der Weg sein, ja. Was wir allerdings machen, ist, dass wir von unserem Überfluss, dass wir konsumieren, und dann tun wir den Überfluss exportieren in diese Länder und zerstören damit wieder die Wirtschaft, die dort am Entstehen ist. Wenn ich irgendwie Geflügelprodukte exportiere und der afrikanische Kleinfarmer mit seinen Geflügel kann seine Hühner nicht mehr verkaufen, weil die dann zu teuer sind. Also das muss uns bewusst sein. Und wir haben im Vorgespräch ja auch wieder dieses Thema Plastikmüll. Ja, das ist eine Katastrophe, was wir hier in Europa oder auch in Nordamerika, aber gerade auch in Europa, was wir an Plastikmüll produzieren, was dann wieder im Meer zu Katastrophen führt. Und man weiß, dass immer mehr Fische verenden durch diesen Plastikmüll oder diesen Plastikmüll fressen und dann wieder von uns die Fische gegessen werden und der Plastik wieder zurückfließt. Ja, also da müssen wir bewusster sein. Es gibt jetzt noch wenige, aber ich finde, das ist eine ganz tolle Aktion. Geschäfte, wo alles lose zu kaufen ist. Und Sie müssen selbst quasi die Behälter mitbringen, und dann wird das lose Produkt.
Haben wir auch eins in Mainz?
Wo?
Das sage ich Ihnen nachher. Das ist irgendwo hinten, Emil-Röder-Straße, glaube ich, irgendwo da hinten.
Okay, da bin ich mal wieder nicht genügend informiert. Ja,
es ist, glaube ich, auch relativ neu.
Ja, weil genau das möchte ich fördern und das können wir alle. Ja, das ist da kein Problem. Um ein bisschen was zu tun gegen diesen Plastikmüll, der überall inflationär bei uns entsteht. Ja. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wenn ich ein bisschen bewusster durch die Welt gehe, hier Akzente zu setzen. Mein ältester Sohn, ja, der kauft dann halt auch ganz bewusst Kleidung ein. Ja, ich gebe zu, ich bin wahrscheinlich ein bisschen alt. Ich muss da noch mehr mich auch verändern in meinem Verhalten, dass ich da auch bewusster schaue, was ich wo kaufe.
Ja. Da kann ich Ihnen zur Seite springen. Also ich bin jetzt 44 und beschäftige mich, sage ich mal, grundsätzlich mit dem Thema ernsthaft seit 4, 4,5 Jahren. Und ich kaufe mittlerweile zum Beispiel meine Kleidung secondhand.
Ja.
Aber ich gebe auch ganz ehrlich zu, das hat mich viel Überwindung gekostet, weil ich bin hier auf einem Dorf Nähe von Mainz. Also wir sind halt einfach, meine Oma hat immer noch gesagt, Bub, zieh immer sauber Unterwäsche an, dass falls du mal einen Unfall
hast, ins Krankenhaus kommst.
Ja, also so sind wir einfach groß
gezogen. Ja, ja, ja,
das ist ja auch nichts Verkehrtes. Dadurch haben wir auch bestimmte Werte. Aber ich sag mal, diese Werte ja so ein bisschen zu reaktivieren, sage ich mal. Ja, also zum Beispiel, wie gesagt, Secondhand-Kleidung, einfach nur mal so als Stichwort. Aber damit wollte ich sagen, das hat mich auch viel Überwindung gekostet, da mal so ein bisschen genauer hinzuschauen.
Genau, wo werden die Produkte hergestellt?
Genau.
Ja, auch Schuhe, Kinderarbeit und alles. Ja, also da genauer hinzuschauen und eben dann auch das zu boykottieren, was billig ist, aber was eben unter diesen Bedingungen hergestellt wird.
Und da haben wir ja, deswegen lassen wir auch mal die Politik im Moment noch so ein bisschen außen vor, da haben wir als Konsument ja auch so gesehen eine richtige Macht.
Ja.
Also wenn wir sie denn nutzen.
Klar, also gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja. Das liegt wirklich jetzt an uns. Da können wir nicht diese Verantwortlichkeit delegieren.
Ja,
ja, da müssen wir aus dieser bequemen, aus dem bequemen Stuhl uns mal herausbegeben und uns informieren und dann eben auch so agieren. Aber wie gesagt, wenn wir die Ressourcen dazu haben, also finanziell mobil sind und so weiter.
Wobei, ich meine, jetzt fairerweise muss man sagen, also die Mehrheit hat ja die Ressourcen.
Ja.
Und das Schlimme ist ja letztendlich für die, ich nenne es jetzt mal Minderheit, die die Ressourcen nicht hat, die Ressourcen wären ja da. Wir sind das viertreichste Land der Welt.
Ja.
Wir sind das reichste, mit Abstand das reichste Land in Europa. Also wenn man jetzt hört, dass eine Mutter für ihr Kind 2,85 Euro
am Tag... 98 ist 98, egal, die 13 Cent
machen. Nein, wir wollen es wirklich mal am Tag zur Verfügung haben. Das müsste ja nicht sein. Also es ist ja nicht so, dass wir das Geld nicht hätten.
Ja.
Das ist...
Das ist ja auch immer mein Thema zum Thema soziale Gerechtigkeit. Wir haben eine Umverteilung von unten nach oben. Ja, und wir müssten eine von oben nach unten haben. Das heißt, wir haben sehr viel Vermögen, wir haben sehr reiche Menschen und da ist es absolut legitim und notwendig, die Einkommenssteuer, die Vermögenssteuer, das muss her. Wissen Sie, eine Mehrwertsteuererhöhung, das bedeutet immer, dass der in Anführungszeichen kleine Mann mehr quasi anteilmäßig von seinem Einkommen bezahlen muss, als der, dem es gut geht. Also darf ich nicht das erhöhen, weil das ungerecht ist, sondern ich muss dann eben andere Steuersysteme einfach variieren und verändern. Erbschaftssteuer, wie gesagt, Vermögenseinkommenssteuer. Es gibt viele Möglichkeiten, das Geld von oben nach unten zu verteilen. Und das ist notwendig und auch sozial gerecht in meinen Augen.
Und Sie haben im Vorgespräch, beziehungsweise das haben Sie auch an dem Abend erzählt, ist noch eine ganz spannende Sache, die ich jetzt den Leuten, die zuhören, gerne mal aufzeigen wollte. So CETA und TTIP war ja Riesenthema in den Medien. Und ich sag mal, mehr oder minder zeitgleich oder kurz danach gab es ja auch, beziehungsweise gibt es ja sowas wie so ein Handelsabkommen, zum Beispiel auch zwischen Europa und Afrika.
Ja, das war davor sogar schon.
Sogar davor Und da haben Sie zum Beispiel ein Beispiel, das sagen Sie jetzt aber gleich nochmal richtig, das Thema Fischerei. Das hat mich schockiert, dass diese Verträge beinhalten, dass bestimmte Zonen vor Afrika nur von Europa befischt werden dürfen.
Also es gibt ein Wirtschaftsabkommen. Es gibt ein Wirtschaftsabkommen zwischen Afrika und Europa. Ein Beispiel ist eben Westafrika, also das ist die Region Gambia, Senegal. Dort gibt es große Fischereigründe immer noch Und es wurde klar festgehalten, dass die Fischereiunternehmen aus Norwegen, Island, auch aus Deutschland, aber mehr sind es wohl die Norweger, also dass Europa dort fischen darf. Ja. Und das bedeutete aber, dass die afrikanischen Fischer dort immer weniger fischen können, weil sie auch meistens mit ihren Booten nicht so weit
gar nicht die Mittel haben. Wir kommen zu industriellen Frachtern
an. Genau, da wird alles weggefischt, genau. Und da gab es noch viele andere Beispiele, auch gerade was Lebensmittel angeht, was das Exportieren von Geflügel angeht aus Europa nach Afrika.
Auch Milchprodukte.
Und, ja, genau. Ja. Und einer der wenigen Staaten war Kenia. Die haben gesagt, das wollen wir so nicht akzeptieren. Und dann hat Europa, auch Deutschland, kurz mal die Entwicklungshilfe ein bisschen eingeschränkt, Druck ausgeübt. Und dann hat Kenia gesagt, okay, ist gut, dann machen wir das, wie ihr wollt. War wirklich brutal aufgedrückt, ist nie darüber berichtet worden bei uns, ja, weil wir sind die Profiteure und die Notleidenden sind halt viele Afrikaner.
So, und wenn ich stelle mir das vor, ich kann mir das ja nur halbwegs in wenigen Prozent, jetzt stelle ich mir vor, ich lebe dort, bekomme Land enteignet für andere Länder, ob das Futtermittel für uns ist, ob das Sachen für China oder sonst was ist, die dann ja auch letztendlich auch wieder ein Stück weit bei uns landen. Ich bekomme zum einen mein Land enteignet, werde dann noch auch mit dem Thema, ich meine, wir haben, glaube ich, jetzt in fünf oder sechs Jahren in Folge in Afrika, in Südafrika, die schlimmste Dürre Periode am Stück, sage ich mal. Mhm. Dann geht das Wetter noch kaputt, wo auch letztendlich ja auch alle dran schuld sind, wie auch immer. Und habe dann vielleicht noch die Sachen, Probleme mit Bürgerkrieg. Irgendwann sind die Ressourcen all. Irgendwann ist die letzte Diamantmine abgeschürft. Irgendwann ist das letzte Land monokultisiert kaputt gegangen. Bekommen dann noch, sage ich mal, das Meer leer gefischt. Ja. Ich meine, an sich ja eine traurige, aber logische Konsequenz, dass so Menschen dort weggehen. Die machen das nicht gerne, die machen das nicht freiwillig. Das bisschen, was sie haben, da sind auch noch dort. Aber es ist doch auch im Prinzip eine logische Konsequenz, dass die Menschen dahin kommen, wo dieser Reichtum letztendlich hinfließt. Und das erleben sie
hautnah. Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich glaube, das ist auch uns noch zu wenig bewusst oder wird zu wenig diskutiert und thematisiert, dass unsere Wirtschaftspolitik mitverantwortlich ist für die ökologische Krise in diesen Ländern. Die Menschen dort bekommen die Grundlage für Entwicklung, für wirtschaftliche Entwicklung, für die Produktion ihrer Nahrungsmittel eigenständig entzogen. Sie verarmen immer mehr. Und jetzt versuchen sie logischerweise dorthin zu gehen, wo es alles noch gibt. Und dann schließen wir die Grenzen, kriminalisieren das Verhalten zum Teil oder stigmatisieren es. Die wollen nur von unserem Wohlstand profitieren. Das ist absurd, ja. Also wir sind entscheidender Teil des Problems für die Lebenssituation dieser Menschen und wir setzen uns nicht selbstkritisch damit auseinander und wir betreiben nur so eine Abgrenzungs- und Abschottungspolitik. Ja, das macht mich immer wieder fassungslos und sprachlos, dass dieser demokratische Kapitalismus, diese Wirtschaftsorientierung, die Macht hat, immer noch diese wichtigen Fragen und Erkenntnisse zu unterdrücken und dass die nicht stärker aufgegriffen werden, thematisiert werden und entsprechend dann auch in die praktische Politik einfließen.
Genau, ich würde gerade sagen, weil jetzt sind wir nämlich dann auch beim Thema Politik, weil wir können vieles als Konsument machen, aber da sind natürlich Sachen, klar, wir können menschlich sein, können solche Leute aufnehmen, wir können von mir aus nicht aktiv, also gegen rechts wählen, whatever, aber letztendlich auf diesen globalen Wirtschaftskreislauf haben wir dann natürlich.
Ja, also das Einzige, was uns bleibt, ist sowas wie außerparlamentarische Opposition. Also das heißt, ich glaube, wir müssen wieder mehr auf die Straße gehen.
Ja.
Wir müssen friedlich.
Passiver Widerstand.
Aber so eine Form von passivem Widerstand. Ja. Ich meine, was in Hamburg passiert ist, das finde ich nicht in Ordnung. Und zwar nicht in Ordnung, wie der Staat, die Polizei über die Demonstrationen und Demonstranten berichtet hat. Ein Teil war radikal. Richtig. aber es wurden fast alle Demonstranten kriminalisiert.
Die wurden pauschalkriminalisiert. Also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, es wurden alle pauschalkriminalisiert.
Und das geht eben nicht. Ja. Keine Kriminalisierung von Demonstranten.
Ja, abgesehen davon, ich glaube, dieses Demonstrationsverbot, das wurde ja in so einer weiten Schiene darum gezogen, dass also selbst, ich sag mal, selbst wenn jemand legal demonstriert hatte, der kam ja nicht annähernd so nah ran wie...
Vor allen Dingen, was überhaupt nicht mehr irgendwie diskutiert wurde, war auch, da die Judikative, die Gerichte sagen, ja, dieser eine Platz, da darf gezeltet werden. Und dann räumt die Exekutive die einfach diesen Platz wieder, hebt sich also als Exekutive die Polizei über das, was recht gesprochen wurde, hinweg. Das wurde überhaupt nicht mehr thematisiert. Ja, natürlich geht es nicht, dass vermummte Demonstranten irgendwelche Steine, Molotow-Cocktails oder was weiß ich auf Polizisten werfen. Ja, aber umgekehrt geht es nicht, dass Polizei mit Pfefferspray, mit Wasserwerfer gegen friedlich demonstrierte Menschen vorgeht. Wir müssen beides kritisieren und skandalisieren. Und das Recht auf Demonstration ist ein ganz wichtiges demokratisches Recht. Das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Und ich finde, da müssen wir, glaube ich, wieder noch mehr auf die Straße und der Politik zeigen, das akzeptieren wir nicht. Ja, das ist auch eine Form des Widerstandes, den ich für legitim, für notwendig erachte. Und ja, da müssen wir auch ein bisschen aktiver, glaube ich, wieder werden, ja, alle.
Das stimmt. Sie haben noch eine Sache erzählt. Also ich muss vielleicht dazugeben, Sie haben eben ein Interview gegeben, da durfte ich netterweise schon mal zuhören. Das war natürlich jetzt sehr praktisch. Das fand ich auch noch ganz spannend, dieses Thema Billiglohn, weil das betrifft ja auch nicht nur Indien und so weiter, sondern auch Deutschland. Und da rede ich jetzt mal wieder so ein bisschen als Veganer. Das betrifft vor allem oder auch in großen Teilen gerade die Fleischwirtschaft. Mhm. Also da ist nicht nur das böse Amazon, was immer in Medien ist, sondern da gibt es ganz andere Böse. Sie behandeln auch als Arzt Menschen aus Osteuropa, die hierher kommen.
Einfach Menschen, also wir wissen doch, dass Rumänien, Bulgarien, Polen, also gerade Rumänien ist das Armenhaus Europas. Dort gibt es einfach zu wenig honorierte Arbeit. Viele Menschen kommen hierher, um hier Arbeit zu finden. Das ist ja auch, wir finden es toll, wenn dann viele Frauen aus Polen kommen, die im Pflegebereich aktiv sind. Wir haben auch viele polnische Ärzte, die dort ausgebildet. Das finden wir alles toll hier. Ja. Aber die Menschen, die eben auch Arbeit suchen, dann heißt es immer, ja, wir können ja nicht für jeden. Diese Menschen werden häufig auch benutzt und ausgenutzt. Zum einen wissen viele gar nicht, dass sie nicht angemeldet werden, sozialversicherungsrechtlich.
Deswegen, sie landen ja dann bei Ihnen, weil sie keine Sozialpflicht haben und dadurch eben auch keine Krankenversicherung.
Eben, ja, also da muss man klar sagen, dass deutsche Unternehmen hier auch Schwarzarbeit praktizieren und die Menschen ausbeuten, aber auch, dass der Lohn sehr gering ist. Ja, also der Niedriglohnsektor, was wir jetzt an Mindestlohn haben, ist ja wirklich, das ist noch nicht ausreichend. Auch davon kann man im Prinzip nicht leben. Also das ist natürlich auch was ganz Wichtiges, dass Arbeit wieder entsprechend honoriert wird, dass die Menschen von dem, was sie verdienen, eben auch wieder leben können. Das bedeutet aber auch, dass eventuell Produkte teurer werden. Ja, aber dann müssen wir das akzeptieren. Übrigens, das ist ja interessant, es gibt Untersuchungen, die eindeutig belegen, dass die Mehrheit in Deutschland bereit ist, mehr zu investieren, wenn es sozial gerechter zugeht.
Ja.
Ja, also ich verstehe die Politik nicht, die nicht den Mut hat, diesen Weg offiziell zu gehen. Ja, zu sagen, das wird halt teurer, aber dann haben wir eben Arbeitnehmer, die gerecht bezahlt werden und davon leben können.
Ja.
Ja, und ich glaube, dass das in der Bevölkerung mehr Bewusstsein und Sensibilität und Solidarität vorhanden ist als bei vielen Entscheidungsträgern.
Und ich meine, das ist das, wo sich der Kreis schließt. Deswegen bin ich zum Beispiel auch ein großer Freund vom bedingungslosen Grundeinkommen.
Ja.
Das habe ich schon, ich meine, ich hätte es mir schon gedacht, dass es bei Ihnen so, ich habe es ja auch im Vorgespräch gehört, weil jemand, der grundsätzlich sich keine Sorgen. Also ne, wenn sich eine alleinerziehende Mutter mit Kind, oder generell ist ja. Alleinerziehende mit Kind, wie auch immer, sich grundsätzlich erstmal keine Sorgen mehr machen muss, dann hat sie ja auch Luft für anderes. Also das heißt, sie kann sich von mir aus Gedanken machen über Ethik von Tieren, sie kann sich Gedanken machen über faire Grundhaltung bei Arbeit und Mensch, oder im Optimalfall kann sie sagen, ich bin mit dem, was ich kriege, zufrieden und investiere die Zeit von mir aus in ehrenamtliche Aufklärung, sei es für Tierschutz, sei es für Menschenschutz, ja. sei es für andere Sachen, oder gehe aktiv in Vereinen und helfe. Aber ich meine, es ist ja schon fast, ich meine, da sind wir schon fast bei einer Systemkritik, ja. Also wenn der Staat seinen Menschen, seinen schutzbefohlenen Bürgern, wie auch immer, so wenig Geld am Tag für Essen zur Verfügung stellt, es ist ja schon wieder fast die Existenzberechtigung für diesen ganzen Billigkram. Ein Stück weit.
Ja, nee, also so könnte man denken, aber auch, dass es so viel Tafeln gibt. Es ist schön, dass Menschen sich engagieren. Ja. Es ist schön, dass diese Produkte nicht weggeworfen werden. Aber es ist natürlich ein Armutszeugnis, dass viele Menschen jetzt angewiesen sind, ihre Ernährung über die Tafeln einfach abzusichern. Das kann nicht sein. Ja, das darf nicht sein. Ja. Und Armut ist Stress in unserer Gesellschaft. Genau. Bei arbeitslosen Menschen ist die Selbstmordrate 20-fach höher als bei Erwerbstätigen. Das heißt, dass viele, gerade auch viele Männer besonders, noch mehr als Frauen, sich über die Arbeit definieren. Und das geht mit einem immensen Selbstwertverlust.
Ich würde fast sogar noch so weit gehen, würde sagen müssen. Also ja, es wird ja reingezwungen. Also
genau,
wenn du nichts
arbeitest,
bist du nichts wert.
Ja, genau, weil das so verinnerlicht wurde. Ja. Deshalb müssen wir das einfach mal durchsprechen, dass ein Mensch nur etwas wert ist, wenn er etwas leistet, was bezahlt wird.
Was im kapitalistischen
weil
System ist.
Es wird so viel, jede Mutter, jeder Mensch, sind auch wieder besonders Frauen, die im Pflegebereich tätig sind, also einfach Angehörige versorgen.
Heimpflege, genau.
Genau, das wird nicht honoriert, aber das ist so wertvoll, ja. Und da müssen wir wegkommen und genau das, was Sie sagen, wenn ich dann zumindest den Kopf frei habe, weil ich genug zum Leben habe.
Genau, also weil dann kann ich mir auch wirklich im Kopf, weil wie, klar, wir reden, also ich nicht, aber ich sage jetzt mal gerade so in diesem veganen Bereich wird immer über Tierethik und Tierwohl und so weiter gesprochen, was natürlich auch völlig richtig ist, aber isoliert betrachtet so gesehen falsch ist, weil die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt jemand habe, der Platte macht, also mal ganz extrem, ja, der hat sowieso kein Geld dafür. Der hat vielleicht noch seinen Hund dann war es das schon. Aber wenn ich jetzt jemand habe, der grundsätzlich jeden Tag ums Überleben kämpft, und zwar egal, ob das global ist, jemand in Südafrika oder auch hier in Deutschland, mit dem kann ich nicht über, ich sag jetzt mal, Tierrechte diskutieren. Auch wenn ich es gerne würde, auch wenn es so gesehen richtig wäre, wenn ich dem aber seine Grundprobleme nehme, seine Existenzprobleme nehme, dann kann ich mit so jemand auch über andere Sachen diskutieren.
Das ist aber, also einmal ist klar, wenn ich ständig mit meiner Existenzsicherung beschäftigt bin, dann habe ich den Kopf nicht frei für andere Probleme. Ich muss ja erstmal überleben. Aber da ist jetzt auch der Sprengstoff oder die Gefahr vielleicht für unsere Gesellschaft enthalten. Wenn derjenige jetzt nicht mehr nur sich damit beschäftigen muss, wie er überlebt, dann ist er natürlich freier und empfänglicher, vielleicht auch ethische Fragen viel mehr zuzulassen, über Gerechtigkeit nachzudenken und nicht mehr zu funktionieren in unserem System. Ja, und ich glaube, ich würde einfach mal behaupten, dass das auch mit beabsichtigt ist, dass dieser Prozess nicht stattfindet.
Natürlich.
Ja, dass dieser Prozess nicht stattfindet, darum werden die Leute klein gehalten oder werden so am Existenzminimum irgendwie so.
Ja.
Also man sagt ja, das Arbeitslosengeld 2, Sozialgeld ist zu viel, um zu sterben, zu wenig, um zu leben.
Ja.
Ich finde, das bringt sie irgendwie auf den
Punkt. Genau, ja. Ich mache gern noch ein bisschen Werbung. Und zwar, Sie haben ein neues Buch, wer vielleicht noch ein bisschen mehr, also zum einen, wer noch ein bisschen mehr über Sie erfahren will, da sagen Sie gleich nochmal, vor allem, man kann ja auch aktiv helfen bei Ihnen durch Spenden. Mhm. Sie haben gesagt, Sie brauchen immer Geld, wenn man sich die Projekte anschaut. Mhm. Also das kann ich im Übrigen nur mal allen empfehlen. Das ist www.armut-gesundheit.de, ist eine hochspannende, auch teilweise sehr traurige Seite, wo sie auch viele ihrer Projekte vorstellen. Es gibt jetzt ganz neu ein Buch, das heißt also von Gerhard Rabert, Gratwanderung als Arzt im Einsatz auf 5 Kontinenten. Das kann man sich angucken und jetzt dürfen Sie nochmal sagen, wie man aktiv spenden kann, was Sie brauchen. wenn man mehr über sie erfahren will. Also wir haben jetzt ja von Ihrem Bereich nur einen ganz minimalen Teil angekratzt.
Ja, ich bin ja jetzt auch nicht so wichtig. Wichtig ist das Thema Armut und Gesundheit. Ja. Also da kann man natürlich auf unsere Homepage gehen von unserem Verein. Wie gesagt, www.armut-gesundheit.de. Ich habe auch ein öffentliches Facebook auf Anraten meiner Kinder. Da kann man auch drauf gehen. Da poste ich halt immer Dinge, gerade Aktionen. Nichts jetzt groß Privates, sondern ob ich jetzt, wenn ich gerade in Syrien, im Irak oder in Bozen oder hier, wenn es um wohnungslose Menschen geht, da kann man immer mal reinschauen. Das Buch Gratwanderung, da schildere ich einfach Anekdoten, Geschichten, die ich weltweit erlebt habe. Der Erlös, das kostet 25 Euro, das ist viel Geld, ich weiß. Aber der Reinerlös geht dann an den Verein Armut und Gesundheit und an Flüsterpost. Das ist ein Verein zur Unterstützung von Kindern krebskranker Eltern. Das kann man ja vielleicht als Weihnachtsgeschenk kaufen. Also darüber kann man noch mehr erfahren, über das Thema Armut und Gesundheit und auch ein Stück weg mehr. Man kann mich auch googeln.
Mittlerweile sind ja auch extrem viel. Also Sie haben das eben so gesagt, so keine privaten Sachen. Also Sie sind ja wirklich auch viel unterwegs, mal auf Veranstaltungen, immer mal gucken, auf Veranstaltungen als Referent. Also wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, der mal eine Veranstaltung erwischt, wo Sie sind und einen Vortrag von Ihnen über das Thema sieht. Das geht einem extrem nah, macht einen extrem nachdenklich. Und ja, was wünschen wir uns? Wir wünschen uns mehr soziale Gerechtigkeit auf der Welt. Ich glaube,
ja,
und auch mehr Verständnis.
Ja, und vielleicht sollten wir alle bei uns anfangen. Ja, was Sie ja auch gesagt haben. Wir müssen einfach versuchen, bewusster zu sein in dem, was wir tun, indem wir in unserer Nachbarschaft schauen, gibt's dort Menschen, die vielleicht von Armut betroffen sind, die alleinstehende ältere Dame, die alleinerziehende Mutter, einen wohnungslosen Menschen, wenn wir ihn treffen auf der Straße, dass wir uns mal 5 Minuten Zeit nehmen und mit ihm reden und dass wir auch bewusster einkaufen, dass wir diesem Konsum auch etwas entgegensetzen und dass wir in Läden gehen, wo es die Artikel lose gibt und wir die Verpackungsmaterialien selbst mitnehmen müssen.
Ja. Ja, ich habe ja das Glück, dass ich auf dem Land wohne, so als Schlussanekdote, wobei ich musste auch zu meiner Schande gestehen, ich wohne jetzt seit 12 Jahren und habe 5 Jahre nicht gemerkt, dass ich in 300 Meter Laufweite in einer von, ich glaube, 3 der 4 Hofläden habe.
Ah, ja.
Sogar auch noch ein Biobetrieb, wobei ich da sage, für mich ist regional das neue Bio, aber es ist auch noch ein regionaler Biobetrieb, wo ich tatsächlich mit meinem Hund jeden Tag vorbeilaufe und sehe, die sind sogar noch bio-vegan-dynamisch, also die düngen mit Stroh, also ganz, ganz ursprünglich. Aber wie gesagt, ich habe 5 Jahre nicht gemerkt, dass ich so einen Laden, und da kann man mit, also ich habe so 6 Mehrwegflaschen mir gekauft, kann man sich einen Apfelsaft abfüllen lassen. Ja. Ja, man kann mit seinem Pollerwagen hineiern, aber das ist, ja, das braucht viel. Ich hoffe, wir haben heute da in dieser Folge ein bisschen Bewusstsein dafür geschaffen und sage vor allem ganz vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Waren. Ja, gerne, sehr gerne.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.